Did you hear what I said?
Hmm? What?
You might pay attention.
I was thinking.
Ha! Keep your silly feminine dreams to yourself. You know how I hate this emotional wailing. Let's get on with our work.
Zur Einordnung. Im Jahr 1989 war ich 8 Jahre alt und ich war in dieser Zeit häufiger bei meinen Großeltern. Ich kann mich kaum an Bilder erinnern und auch nicht wirklich an konkrete Gespräche oder Gedanken. Woran ich mich aber erinnern kann, ist das Gefühl, was ich damals hatte bzw. was ich wahrgenommen habe. Ein angespanntes Luftanhalten. Ich habe nicht wirklich verstanden, was da eigentlich passiert. Ich habe die Auseinandersetzung im erweiterten Familienkreis nicht nachvollziehen können. Ich habe die Fotos in den Zeitungen nicht verstanden, auf denen Menschen mit Schildern abgebildet waren. Wir sind das Volk. Ich kann mich daran erinnern, dass ich meine Eltern gefragt habe, warum das auf den Schildern steht. Und ich konnte mit der Antwort, naja, das ist die Forderung der Menschen, nichts anfangen. Ja, mir war überhaupt nicht klar, was das für eine Forderung sein soll. Rückblickend finde ich diese Feststellung wirklich sehr, sehr gruselig. Meine Helden zu dieser Zeit waren der Soldat mit dem Kind auf dem Arm, Ernst Thälmann und der kleine Trompeter. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Ich wusste aus der Schule, dass es wichtig war, gegen Faschisten zu kämpfen und dass es nie wieder Krieg geben darf. Und natürlich auch, dass die NVA uns zusammen mit der Sowjetarmee beschützt. Ich habe mindestens so viele russische Märchen gehört und dann später selbst verschlungen, wie Märchen der Brüder Grimm. Ich vermute, es ist wirklich nur eine Vermutung, ich kann es nicht belegen, ich vermute, dass es sogar mehr russische Märchen waren. Diese Menschen, die abends in den Nachrichten gezeigt wurden, mit ihren Schildern und mit den Forderungen, die ich nicht verstanden habe und nicht nachvollziehen konnte, die waren ganz offenbar eine große Sache. Das habe ich dann schon kapiert. Und das Ganze hat eben keine Euphorie erzeugt, zumindest in meinem Umfeld nicht, sondern so etwas wie Anspannung. Das war zumindest meine Wahrnehmung. Irgendwann habe ich meine Großmutter gefragt, was das eigentlich soll. Also ich habe sie sogar gefragt, ob es was Schlimmes ist, was da gerade passiert. Und meine Großmutter hat mir gesagt, nein, das ist nicht schlimm. Das ist gut, aber es ist vielleicht gefährlich. Und das habe ich natürlich wieder nicht verstanden und ich wollte wissen, warum das gefährlich ist. Und meine Großmutter hat mir vom Jahr 1968 erzählt. Sie hat mir davon erzählt, dass sie Angst hatte, als sie in den Nachrichten gehört hat, dass sowjetische Panzer in Prag stehen. Sie hatte Angst vor einem drohenden Krieg. Dazu vielleicht, meine Großmutter wurde 1933 geboren und sie hat als Kind in Berlin den Einschlag einer Bombe in die Wohnung ihrer Mutter erlebt und sie hat auch den Einschlag einer Bombe in den Bunker, in dem sie stand, überlebt. Ja, das war also keine diffuse Furcht, um die es da ging, sondern schon auf Erlebnisse sich beziehend. Wir wissen heute, dass diese Angst sehr unberechtigt war und dass die Tschechoslowakei damals ihrem Schicksal überlassen wurde, wie auch schon 30 Jahre vorher, als die Panzer und Truppen aus der anderen Richtung kamen. Sie hat mir das erzählt und mein Argument gegen diese Erzählung, aber die Sowjetarmee beschützt uns doch. Ja, so hatte ich das ja immerhin in der Schule gelernt. Und dieses Argument hat meine Großmutter mit einem, es könnte Ihnen nicht gefallen, was hier gerade passiert, weggelächelt. Das Ergebnis für mich, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht noch nicht verstanden habe, aber rückblickend würde ich das so sagen, das Ergebnis für mich aus diesem Gespräch war erstmal nicht alles zu glauben, was ich in der Schule so höre. Und außerdem der Wunsch, diese Dinge zu verstehen. In den Jahren 2004, 2005 habe ich selbst in Prag gelebt und gearbeitet. Meine Großmutter war zu dieser Zeit schon 10 Jahre tot. Und ich musste oft an sie denken, an ihre Beschreibung der Nachrichten, an ihre Beschreibung der Panzer in Prag. Denn dieses Jahr 1968 war in der Stadt tatsächlich präsent. Um Tschechisch zu lernen, habe ich nicht nur einen Sprachkurs besucht, sondern ich habe auch versucht, von Anfang an in dieser Sprache zu bleiben. Sehr zum Amüsement von Ticketverkäuferinnen und Museumswärtern oder auch den sehr, sehr netten Frauen in der Schulkantine. Und dazu gehörte für mich, ja, zu diesem Drinbleiben, dass ich eben nicht, was Nachrichten angeht, auf die deutsche Welle ausgewichen bin. Also ich hatte nur ein Radio, sondern ich habe tschechische Radiosender gehört. Und die Nachricht von der Revolution in Orange habe ich tschechischen Medien entnommen. Und ich glaube, dass die Bewertung der Ereignisse in Kiew wesentlich verhaltener waren als zum Beispiel in Deutschland. Das ist wieder nur ein Eindruck, den habe ich gewonnen bei Telefonaten. Ich kann mich an Gespräche mit einer sehr guten Freundin erinnern, die inzwischen die wahrscheinlich coolste Geschichts- und Philosophielehrerin ist, die man so haben kann. Und ich weiß noch, wie fast euphorisiert sie war. Wie toll es ist, dass sowas funktionieren kann, wie diese Orangenrevolution, gewaltfrei vor allem. Und das Gefühl in Prag dagegen, was ich natürlich auch nur für mein Umfeld wieder einschätzen kann, in diesem Moment waren das Menschen aus eher akademischen Kontexten, ja, es waren sehr viele Lehrerinnen, Studierende, Ärzte, so die Richtung. Und das Gefühl in Prag in diesem Umfeld war ein angespanntes Luftanhalten. Und dazu kam ein zumeist unausgesprochenes, es könnte ihnen nicht gefallen, was dort gerade passiert ist. Und dieses Gefühl, das kam noch einmal, und zwar im November 2013. Ich habe gerade meine Abschlussarbeit geschrieben, war sehr in Anspruch genommen, stand sehr unter Strom. Und ich habe aber trotzdem insbesondere über Osteuropa-Portale, die Nachrichten von den Protesten in Kiew gehört. Und neben meinem Erstaunen, dass die Menschen in Kiew tatsächlich nochmal die Kraft und die Motivation finden, auf die Straße zu gehen, gesellte sich eben dieses Gefühl, so ein, was wird daraus? Und im Dezember 2013, also sehr kurz danach, war von diesem Gefühl nur noch blankes Entsetzen übrig. Im Februar 2014, also im Prinzip vor einem Jahr, habe ich mich dazu entschlossen, eine Vorzeiten-Episode zu den Geschichten der Ukraine zu machen. Die Ereignisse haben sich dann überschlagen, bei mir, insbesondere aber auch in der Ukraine. Und irgendwann saß ich zwischen einem Wust an Informationen und wusste tatsächlich nicht mehr, wo ich eigentlich anfangen soll. Und dazu kam, dass ich irgendwann gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Warum lassen mich diese Geschehnisse in der Ukraine nicht los? Ja, warum triggert mich das so, dass ich mich, jetzt rückblickend, in meiner Freizeit nahezu ausschließlich ein Jahr lang mit diesem Thema beschäftige? Und meine Antwort ist das, was ich als Identitätstrance bezeichnen würde. Die Ukraine wird nach wie vor uns als relativ junge Erscheinung dargestellt. Es gab zwar nach dem Ersten Weltkrieg so kurzfristige Versuche, so etwas wie einen ukrainischen Nationalstaat zu gründen. Funktioniert hat das nicht geklappt. Also das hat wirklich erst geklappt dann mit der Wende zum 21. Jahrhundert. Erst da gibt es die Ukraine als Nationalstaat. Mit dem Zusatz, erst da gibt es die Ukraine als unabhängigen, souveränen Nationalstaat. Übrigens, das ist genauso lange, wie es die BRD in der heutigen Form gibt. Ich glaube, dass wir das ganz schnell auch vergessen. Vielleicht mal zum Vergleich. In der Ukraine leben in etwa 50 Millionen Einwohner. Und die Fläche entspricht in etwa der Größe Frankreichs. Das wäre der Stand bis Februar 2014. Momentan ist nicht ersichtlich, welche Form die Ukraine zukünftig haben wird. Die Frage um die Krim ist offiziell nicht wirklich geklärt. Weder staats- noch völkerrechtlich. Und zusätzlich stellt sich natürlich die Frage, wie mit den selbsternannten Volksrepubliken umgegangen werden wird. Das ist eine Frage, die eigentlich im Minsk II-Abkommen, ja, was so genannt wurde, im Minsk II-Abkommen geregelt ist. Ja, es soll Neuwahlen geben nach ukrainischem Recht. Die jetzigen Vertreter sind eigentlich nicht legitimiert. Die Realität gestaltet sich aus meiner Perspektive gerade sehr anders. Auch wieder hier ein Stand, ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, der Stand ist heute 18. Februar 2015. Und fast bin ich versucht, mich auf Hobbes zu berufen in dieser Frage, ja. Macht und nicht Wahrheit schafft das Gesetz. Aber das wäre vielleicht so plakativ. Im Zusammenhang mit staatlichen Gebilden kommt sehr, sehr schnell der Begriff der Nation auf. Ich habe auch schon gesagt, ne, die Ukraine ist ein souveräner, also eigentlich zumindest formal ein souveräner Nationalstaat. Ja, also dieser Begriff der Nation, der ist einfach da. Und wenn ich das ganz einfach erklären müsste, was denn Nation ist, dann würde ich darauf zurückgreifen, ne, dass Nation sich zusammensetzt aus einem spezifischen, begrenzten Territorium, in dem eine oder vielleicht auch mehrere Sprachen gesprochen werden und für die es eine, manchmal auch mehrere Geschichten gibt, beziehungsweise es gibt mehrere Geschichten, die diese Nation über sich erzählt. Unterstützt wird diese Erzählung, wird diese Darstellung, wird das Territorium durch bestimmte Symbole, sowas wie Staatswappen, es gibt eine Flagge, Nationalhymnen, Geld und so weiter. Das Territorium wird auf Karten hervorgehoben auch in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, die gar nicht unbedingt immer politisch sein müssen. Sie sind umso wirkungsvoller, umso weniger wir sie wahrnehmen. Zum Beispiel die allabendliche Wetterkarte wäre sowas. Nochmal kurz zu mir zurück. Ich habe als Kind, also nach 1991 auf der Wetterkarte abends noch ziemlich lange die Umrisse der DDR sehen können, also in Anführungsstrichen. Das heißt, ich hätte sie gut nachzeichnen können. Das geht inzwischen nicht mehr. Ich weiß, dass das nicht nur ein Phänomen ist, was ich habe. Ich habe mich da mit, also wirklich mit Leuten unterhalten. Ja, dieses, das ist halt einfach so subtil eingeschleift, dass das eine Weile dauert, bis das wieder weggeht. Das merkt man tatsächlich erst über Irritation, also wenn man zum Beispiel, also wenn sich einfach dann diese Landesgrenzen ändern, in der Zeit, in der man diese Dinge irgendwie bewusst wahrnehmen kann. Wenn ihr das ausprobieren wollt, empfehle ich euch die Arte-Nachrichten. Da gibt es eine Wetterkarte, Deutschland, Frankreich zusammen. Ich brauche immer einen Klärmoment, um zu gucken, wo ich jetzt eigentlich das Wetter wissen möchte. Nation gibt es ganz oft im Paket zusammen mit dem Ideologieelement des Nationalismus. Und das geht manchmal schneller, als man das so denkt und als einem das so lieb ist, insbesondere weil diese Übergänge fließend sind. Und im Nationalismus gibt es immer noch das eine Territorium, aber in der Regel gibt es nur eine Sprache und es gibt auch nur eine gemeinsame Geschichte, die erzählt wird. Und Gegenstand dieser Geschichte ist eben nicht nur, wie die Nation sich entwickelt hat, also wie die Nation diese Nation geworden ist, sondern das Ziel dieser Erzählung im Nationalismus ist, warum diese Nation so sehr viel besser ist als alle anderen Nationen. Ja, da gibt es dann in diesen Geschichten Überhöhungen und es gibt Helden, das Ganze gerne mit viel Blut in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ja, also der Bezug auf irgendwelche Blutlinien oder Territorium. Das Territorium ist wichtig, weil ganz viel Heldenblut sich mit der Erde verbunden hat. Ja, ihr kennt diese Geschichten. Ich muss das jetzt nicht weiter ausführen. Das Spannende ist, dass diese Topoi, würde ich es jetzt einfach mal nennen, dass sich diese Topoi prima erzählen lassen, auch heute noch, auch wenn man das gar nicht so denkt. Und tatsächlich auch in banalen Zusammenhängen, auch wenn das wahrscheinlich nicht allen recht ist, wenn ich das so sage. Beispiel ist, wir sind Weltmeister, ist ja noch gar nicht lange her. Also sprich, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Weltmeisterschaft gewonnen, also die Nationalmannschaft der Männer selbstverständlich. Und unbedingt wird das Ganze in Verbindung mit der deutschen Flagge erzählt. Ja, ist die Mannschaft, die Helden. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft gab es auch in Zeitschriften, von denen ich das wirklich nicht vermutet hätte, gab es Überschriften wie die Helden, die Blutzoll gelassen haben, beziehungsweise, ja, Bastian Schweinsteiger, der Blutkrieger. Das heißt, ne, wir haben halt diese Überhöhung. Es gab im Nachhinein tatsächlich auch Begebenheiten, die nicht nur nationalistisch, sondern durchaus auch rassistisch waren, die ich jetzt aber hier nicht ausführen möchte. Um jetzt mal von diesem alltäglichen Ding wegzukommen, ich habe gesagt, es gibt ja tatsächlich bestimmte Dinge, die diese Erzählung der Nation unterstützen. Zum Beispiel sowas wie die Nationalhymne. Ich bleibe tatsächlich gerade noch bei Deutschland, einfach um des Prinzips willen. Die Nationalhymne, von der wir ja, wenn wir Anstand und auch Verstand haben, nur die letzte Strophe singen, die kennen wir, aber wir kennen tatsächlich auch, egal wie wir dazu stehen, zumindest den Anfang der ersten Strophe. Das finde ich ziemlich spannend, die haben wir alle im Kopf, oder? Und auch da haben wir diesen Gedanken mit drin. Ja, es geht um ein begrenztes Territorium, das verhältnismäßig klar benannt wird, und es geht um Überhöhung. Ja, die Nation als eben die bessere Nation und warum. Die Frage, die man sich vielleicht in diesem Zusammenhang stellen könnte, ist, welche Geschichte erzählen wir denn? Welche Geschichte erzählen wir als Nation, als deutsche Nation? Ich glaube ziemlich gerne die der Dichter und Denker. Wurde ziemlich lange unterstützt von den D-Mark-Geldscheinen. Da war das sehr schön nachvollziehbar. Ne? Wer war da drauf? Da gab es die Droste, Clara Schumann, Gauss, irgendwann auf den ganz hohen Schein die Brüder Grimm. Ja, also da war sehr, sehr klar, um welche Geschichte das geht, um welchen zeitlichen Bereich der gerne erzählt wird. Tatsächlich ja auch ist das ein Bereich, in dem dieser Nationalgedanke bzw. diese Erzählung für die deutsche Nation auch losgeht bzw. Sich entwickelt. Diese Identifikation mit der Nation ist erstmal gar nicht so ein Problem, weil das Stabilität bieten kann, Sicherheit, sowas wie Orientierung. Schwierig wird es tatsächlich, ne, in diesem Übergang, in diesem manchmal nicht wirklich sichtbaren Übergang hin zum Nationalismus. Ziemlich spannend ist auch, wie das bei supranationalen Gebilden funktioniert oder eben auch nicht funktioniert, zum Beispiel bei der EU. Die brauche ich auch, darum möchte ich die jetzt hier auch noch mit dazu nehmen. Die Geldscheine, die erzählen keine Geschichte mehr. geht ja auch nicht, welche sollte da erzählt werden. Interessanterweise werden allerdings auf dem Hartgeld nach wie vor die nationalen Geschichten erzählt. Das Territorium der EU wird uns nicht irgendwo gezeigt, also ganz selten, wenn dann auch wirklich nur in politischen Kontexten. Einfach vor dem Hintergrund, dass sich das durchaus ändert, dass es in Bewegung begriffen, vielleicht kommen da noch Staaten dazu, vielleicht möchten noch einige wieder raus, je nachdem. Und es gibt tatsächlich sogar so etwas wie eine Europahymne, die erstmal von der vermeintlichen Einheit aller spricht. Ja, seid umschlungen, Millionen. Also nicht falsch verstehen, ich mag Schiller total gerne und ich mag auch Beethoven und ich mag auch diese 9. Symphonie. Ich finde es, glaube ich, schwierig, das als Europahymne zu nutzen, einfach weil der Kontext die Französische Revolution ist und das sehr, sehr stark einfach diese nationalstaatliche Geschichte erzählt. Aus heutiger Perspektive schwierig, ja, seid umschlungen, Millionen, finde ich ein unglaublich starkes Bild, denn da kommt man nicht wirklich rein, ja, so in so eine Masse aus umschlungenen Millionen. Man kommt tatsächlich auch nicht wieder raus, das ist aber eine andere Frage. Dazu kommt, dass das ziemlich exklusiv ist. Also es geht eben nicht um alle Menschen, ja. Alle Menschen werden Brüder. Naja, gut, da haben wir die Männer, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es wird ja dann auch im Verlauf des Textes der großheilige Vater Gottes angerufen. Das heißt, es geht um christliche, bürgerliche Männer, die da eng umschlungen sind. Und das, schwieriges Bild. Was ich mir aber vorstellen kann, ja, es soll ja sozusagen das unterstützen, diese Erzählung, dass das irgendwie eine Einheit ist. Und vielleicht in dieser Umarmung drin, um bei diesem Bild zu bleiben, ist es vielleicht möglich, so etwas wie einen politischen, insbesondere aber so einen wirtschaftlichen Orientierungsrahmen vorzugeben und zum Beispiel auch von so etwas wie europäischen Werten zu sprechen. Also die EU bezieht sich auf die, also auf Europa, auf die Werte, die Europa transportiert und spricht dann von der europäischen Wertegemeinschaft zum Beispiel. Ich frage mich dann immer, na, welche Werte denn? Also um welche geht's denn da jetzt genau? Geht es um christliche Werte? Das wäre aber ziemlich exklusiv, würde allerdings zur Europahymne passen. Geht es um politische Ideen? Da ist dann die Frage wieder, ja, welche denn und aus welcher Zeit? Das ist ja durchaus sehr vielfältig. Und naja, wenn wir jetzt auf so Beschreibungen für Europa zurückgreifen, die so kurz und knackig sind, also es gibt zum Beispiel diese Ausführung, ja, Europa, das ist Athen, Rom, Jerusalem, da fehlt mir dann tatsächlich aber wieder so einiges. Ja, die Diskussion um das Abendland ist ja in bestimmten gesellschaftlichen Teilen gerade en vogue. Insbesondere dann, wenn es um die Abgrenzung zum Morgenland geht. Ich finde das beides schwierige Begriffe, aber ich mag das Bild ziemlich gern, das da drin steckt, denn ohne das Morgenland wäre das Abendland einfach nur dunkel. Und die Frage ist tatsächlich für mich, welche Werte werden angesprochen? Es ist mir nicht ganz klar. Für mich scheint das eine problematische Konstellation zu sein. Also in dem Moment, in dem es nicht um Nationalstaaten geht, sondern um ja sowas wie einen Zusammenschluss mehrerer Nationalstaaten. Das Territorium, jetzt am Beispiel der EU, das Territorium ist einfach nicht klar abgesteckt, einfach weil es da langfristig neue Entwicklungen geben kann. Die erzählte Geschichte ist sehr, sehr spartanisch, sobald wir eben von diesen Erzählungen der Nationalstaaten weggehen und davon abheben. Und es fehlt tatsächlich in meiner Wahrnehmung so etwas wie eine gute Geschichte, die die Europäische Union von mir aus auch unter Rückgriff auf Europa erzählt bzw. erzählen könnte. Ihr merkt schon, die Frage, ich habe es ja auch gesagt, Identitätstrance ist die Antwort. Die Frage, die sich hier stellt im Zusammenhang mit der Ukraine, ist die Frage nach Identität und damit natürlich auch die Frage nach Differenz. Und es ist gar keine so neue Frage. Wir haben das schon in den 70er, 80er Jahren, dass so soziale Bewegungen vermehrt in den öffentlichen politischen Raum eintreten. Und diese Bewegungen, die kennzeichnen sich dadurch, dass sie die Anerkennung ihrer jeweiligen Identitätsansprüche einfordern. Also klassische Beispiele sind Frauen beziehungsweise Schwulen, Lesben, Transbewegungen. Ja, diese Bewegungen, die stellen dabei erstmal nicht diese Grenzen, die vielleicht so ein Gemeinwesen hat, gar nicht in Frage, sondern es geht eher um eine Erweiterung oder eine Ergänzung, also um ein Anerkennen von zusätzlichen Identitätsansprüchen. Ich habe im letzten Jahr ganz viel Sheila Ben-Habib wieder gelesen. An dieser Stelle eine klare Empfehlung für all die, die sich mit politischer Philosophie auseinandersetzen möchten und tatsächlich auch mit diesen Identitätsfragen. Und Ben-Habib beschreibt genau diese Bewegung, also diese sozialen Bewegungen als Na, so als eine Forderung nach multi- bzw. plurikulturellen Regierungsformen. Ja, also das, der Schwerpunkt ist tatsächlich eine Erweiterung, eine Ergänzung. Es gibt allerdings auch Bewegungen, die eher auf kulturelle, sprachliche, ethnische, ich weiß, dass das ein Verlegenheitsbegriff ist, und religiöse Grenzziehungen hinwirken oder eben auf eine Separation, also auf eine Abgrenzung oder Abspaltung vielleicht sogar anhand dieser Merkmale. Und diese Bewegungen, die stellen eben diese Grenzziehung, die das Gemeinwesen in diesem Moment noch hat, sehr, sehr wohl in Frage. Denn es geht nicht um eine Erweiterung und auch nicht um eine Einigung auf einen Kompromiss, sondern es geht um eine Umgestaltung, wenn nicht sogar um die Zerstörung der existierenden Souveränitätsform. Das muss gar nicht immer so dramatisch sein. Es ist auch nicht lange her. Schottland wäre so ein Beispiel, ne, wo klar, dass nicht darum geht, sich irgendwo mit einzubinden, irgendwelche Kompromisse zu sagen, sondern ganz klar Separation. Die spannende Bewegung, die sich irgendwie ergibt, auch schon seit Jahrzehnten. Ja, wir haben auf der einen Seite die Globalisierung, wir haben eine globale materielle Kultur. Das heißt, wir können im Prinzip an jedem Ort der Welt ein ganz bestimmte Produkte kaufen, ein ganz bestimmtes Handy von mir aus oder ganz bestimmte Lebensmittel. Das gibt auf den Gebieten von Wirtschaft, Finanzen, Kommunikation, Transport, Militär, wenn man so will, auch Tourismus, gibt es so eine weltweite Integration. Und parallel dazu verläuft tatsächlich so ein Wiederaufflammen ethnischer, nationalistischer, religiöser und kultureller Separationsbewegung. Wir sehen an ziemlich vielen Stellen so ein Wiedererstarken, auch ein Wiedererstarken einer Politik, die eben um die Anerkennung dieser, ja, gemeinschaftlichen, kollektiven Form von Identität kämpft. Und diese Gegenbewegungen, die sind super spannend, denn obwohl die Nationalstaaten an sich ja ganz offenbar zunehmend an Bedeutung verlieren, ja, Beispiel EU, ist das Ergebnis eben nicht, sich zu überlegen, okay, wie können wir dann diese neuen Gebilde erzählen, wie können wir die sozusagen unterfüttern, dass eben diese Auflösung des Nationalstaates passieren kann, sondern was passiert, ist verstärkter Nationalismus, also sprich eine Gegenbewegung. Und ja, ich habe schon gesagt, ne, also Nationalismus als kollektive Idee, als kollektive Ideologie, die verlangt, dass das Volk eines bestimmten Staates sowohl ethnisch als auch religiös als auch sprachlich so eine homogene Einheit bildet. Ja, also es geht nicht um irgendwelche Differenzen, sondern es soll alles hübsch einheitlich sein. Die logische Schlussfolgerung daraus ist natürlich, dass jedes Volk, was sich so als Volk sozusagen definiert, entsprechend auch einen eigenen souveränen Staat haben soll. Diese Vorstellung ist eine Sache. Wenn Menschen jetzt aber versuchen, diese Vorstellung politisch und vor allem auch militant durchzusetzen, dann wird es gefährlich. Und genau das sehen wir gerade sehr, sehr konkret. Ich habe es am Anfang dieses Podcasts in der ersten Folge erzählt, dass es mir um die Geschichten geht, also gar nicht so um das Darstellen von historischen Verläufen, um irgendwelche Daten, sondern eher darum, okay, wie wird das Ganze erzählt? Welche Techniken, welche Strukturen, welche Erzähltechniken stehen dahinter? Das Ganze finde ich dahingehend spannend, dass in dem Moment, in dem Menschen irgendwie motiviert werden sollen, diese Vorstellung, die ich jetzt gerade angesprochen habe, irgendwie mit durchzusetzen, ist es ganz, ganz wesentlich, dass es so etwas wie eben diese kollektive Selbstdarstellung gibt. Und dazu kommt, dass es wichtig ist, dass die anderen, also die nicht dazu gehören, dass die anderen dargestellt werden und sehr, sehr stark eben abgegrenzt werden von diesem Wir, was da erzählt wird. Diese Identitätsansprüche, das erklärt sich fast von selbst, sind dabei natürlich ganz essentiell, sie sind fundamental und sie sind vor allem auch nicht verhandelbar. Sie sind allerdings sehr eindeutig unterscheidbar von den Identitätsansprüchen der anderen, die nicht dazugehören, der anderen, von denen sich zum Beispiel dann diese Gebilde separieren wollen, abspalten wollen. Interessant ist dabei, dass natürlich diese Ansprüche auf der einen Seite ja, also passieren ja politische Entwicklungen, es passieren soziale Entwicklungen. Das heißt, diese Ansprüche müssen variabel sein. Sie müssen sich an die jeweilige Situationen anpassen, weil ich sonst natürlich diese in Anführungsstrichen diese Mobilmachung der Menschen ja eigentlich gar nicht hinbekomme und gar nicht gut erzählen kann. Und das ist ein bisschen paradox. Ich habe ja gerade gesagt, dass diese Identitätsansprüche dargestellt werden, als seien sie eben, naja, unveränderbar, ganz fundamental und eben nicht verhandelbar. Das heißt, das ist hier tatsächlich so eine paradoxe Situation, in der diese Erzählbarkeit verleugnet werden muss, damit sie politisch greifen kann. Nationalistische Strömungen schreiben sich das gerne auf die Fahne, dass sie eben die Seele eines Volkes zum Ausdruck bringen, beziehungsweise dieser Seele des Volkes erst zum Ausdruck verhelfen. Und diese Seele hat es, ja, immer noch auf diesen Fahnen geschrieben, diese Seele hat es selbstverständlich seit unvordenklichen Zeiten gegeben. Und die Bestimmung dieser Menschen ist es, eine unteilbare Nation zu sein. Gerne eine unteilbare Nation vor irgendeinem Gott. Das wird, ne, da kommt gerne noch so ein religiöses Moment mit dazu. Nationen brauchen diese Erzählungen, also Nationen brauchen diese Narration. Das heißt, sie brauchen Erzählstrategien, sie brauchen das Schreiben darüber, die Produktion von Texten, Geschichte. Diese Geschichte muss gelehrt werden, das ist ganz wesentlich in diesem Zusammenhang. Diese Nationen brauchen Mythen und sie brauchen vielleicht auch irgendwelche anderen kollektiven Zeugnisse, ich weiß nicht was, Märchen oder was auch immer. Und erst dadurch, durch diese Erzählung, durch diese Narration, kann sich eine Nation eben so als Fest und als nicht zu brechende Einheit präsentieren. Sprich, das Volk ist nicht einheitlich, sondern es wird als einheitlich dargestellt. Und diese Darstellung als einheitlich, das ist ein ganz wesentliches Moment von Erziehung und von Bildung tatsächlich auch. Das Ganze wird nicht nur erzählt, sondern es muss auch immer wieder inszeniert werden, performt werden, wenn man so möchte. Das heißt, Politiker, Künstler, Intellektuelle sind an dieser, an diesem Bilden der Nation beteiligt. Und diese beiden Bewegungen, ja, zum einen dieses Erzählen und zum anderen diese Inszenierung, das muss immer wiederholt werden. Ja, das ist tatsächlich so eine Kreisbewegung. Und diese Verschränkung aus Erzählung und Inszenierung plus Pädagogik, habe ich jetzt vergessen, entspricht übrigens genau auch der Form und Funktionsweise des Mythos. Ja, also wenn ich da euch auf die letzte Folge verweisen darf, genau dieser Kreis nicht in die Geschichte reinfallen, das steht da ganz, ganz groß drin. Und ich habe schon gesagt, also die Einheit, die dieser Nationalismus behauptet, die ist nicht da, sondern die muss hergestellt werden und zwar immer wieder. Und gleichzeitig, da wird es dann tatsächlich spannend, ist es nicht beliebig, denn dieses Erzählte muss ja in sich stimmig sein. Das heißt, die Mythen und die Geschichte, also im Sinne von Historie, das muss ja irgendwie zusammengehen, auch mit den Kunstwerken, mit der Musik, mit der Malerei, durch die die Nation sich darstellt. Und das Ganze muss in sich stimmig sein, wenn die Vergangenheit erzählt wird. Und das Ganze muss tatsächlich auch in sich stimmig sein, im Hinblick auf eine angenommene Zukunft. Und genau das meint halt dieses Zusammengehen aus dem Pädagogischen und eben doch aus diesem Performativen, aus der Inszenierung. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Ich fand das ganz hilfreich und auch tatsächlich sehr spannend. Ben Habib führt das in einer ihrer Vorträge an. Die Reform des Atatürk, die eignen sich da ziemlich gut, um diese Bewegung darzustellen. Und zwar an dem Moment, in dem es darum geht, die moderne Türkei zu inszenieren. Das Ganze ist ganz radikal passiert. Das Ziel dahinter war, dass eben so eine neue staatsbürgerliche Identität her musste. Sprich, sollte eine Abgrenzung passieren, sowohl zum persischen als auch zum arabischen Erbe. Nicht nur Erbe, sondern auch Geschichte und natürlich auch zu der Identität. Und durchgeführt wurde diese Abgrenzung mit der Abschaffung der Schrift. Diese Schrift, die bis zu diesem Zeitpunkt mit arabischen Schriftzeichen dargestellt wurde und die tatsächlich auch im geschriebenen Sinne eine Mischung aus Persisch, Türkisch und Arabisch war. Und es wurde eine neue offizielle Schriftsprache geschaffen aus dem gesprochenen Türkisch. Und diese Sprache, die wurde jetzt mit lateinischen Buchstaben dargestellt. Ja, und dieses neue Alphabet ist natürlich dann im Nachgang dasjenige Hauptinstrument für Bildung, für Erziehung. Das heißt, die Identität der Türkei, die sich bis zu diesem Zeitpunkt sowohl aus dem Orient als auch aus Europa speiste, wenn ich das jetzt so gegenüberstellen darf, die wurde homogenisiert, also vereinheitlicht. Und in dem Moment hat sich Atatürk ganz einfach für den Westen entschieden und diese Entscheidung dann zementiert, zum Beispiel über die Schrift. Die Fragen, die sich hier anschließen an diese Überlegung, sind, okay, ich habe es schon gesagt, ne, wer ist denn dann dieses Wir, was da erzählt wird, und wer sind die anderen? Und gibt es denn überhaupt sowas wie klar abgrenzbare Gruppenidentitäten? Und insbesondere ist Vorsicht angebracht, wenn eben auf der Basis dieser angenommenen Gruppenidentitäten irgendwelche politischen Entscheidungen getroffen werden. Politische Entscheidungen hängen ganz, ganz stark mit der Übernahme von Verantwortung zusammen. Die Frage ist, für wen bin ich dann eigentlich verantwortlich? Bin ich nur für mich verantwortlich oder eben auch für andere, politisch selbstverständlich für andere? Und wenn für andere, dann für alle oder nur für einige? Und auf welcher Grundlage wird dann das Ganze entschieden? Spannend ist auch die Überlegung, ob dieses Wir, für das ich mich verantwortlich fühle, gleichzeitig das Wir ist, zu dem ich gehöre. Auch das muss nicht unbedingt identisch sein. Judith Butler führt das ziemlich spannend aus. Sie sagt, okay, Verantwortung übernehme ich vermutlich am ehesten für die, die mir irgendwie ähnlich sind. Da sind wir dann wieder bei so Kriterien wie Nation, Territorium, Sprache, Kultur, ja, was auch immer. Und ihre Frage ist, ob Verantwortung nicht auch dann geht, wenn ich die oder den anderen nicht kenne, wenn ich den anderen meinem Gegenüber nicht ähnlich bin. Und wenn das ginge, diese Verantwortung, stellt das dann mein Gefühl von Zugehörigkeit zu einem Wir in Frage. Und Butler macht das an einer Feststellung fest, die eine ganz konkrete Folge von Nationalismus ist, nämlich die Frage, um wen traure ich, beziehungsweise um welche Leben fürchte ich, um welche Leben bange ich. Und diese Aufteilung ergibt sich selbstverständlich aus Situationen von Konflikten, von Kriegen oder auch Verfolgung. Und die Perspektive, um wen ich trauere oder mit wem ich mitfühle, diese Perspektive, die wird bestimmt von denen, die Krieg führen. Und diese Perspektive wird tatsächlich dann auch von Verbündeten bzw. Sympathisierenden übernommen. Ich weiß, dass ich mich mit Stefan im Utopia-Podcast schon mal darüber unterhalten habe, was so diese Thematik öffentliche Trauer angeht. Denn diese öffentliche Trauer, die ist nicht für alle da. Es hängt insbesondere auch damit zusammen, dass es ein absolut politisches Thema ist und eine sehr große Sprengkraft hat. Ja, die Frage ist, okay, zeige ich Bilder, nenne ich Namen, erzähle ich die Geschichte der Menschen oder erzähle ich das nicht oder mache ich nur einen Teil davon? Hintergrund könnte sein, dass diese offene Trauer sich sehr oft mit einem Gefühl von Ungerechtigkeit und Empörung mischt. Ja, also ich trauere um jemanden und klage das gleichzeitig an, finde das empörend und bin natürlich dann in diesem Moment in eine Situation versetzt, die enorme politische Sprengkraft haben kann. Diese Erkenntnis ist überhaupt nicht neu. Platon verbannt in seiner Schrift Der Staat die Dichter eben aus dem Staat und zwar genau aus diesem Grund. Die Unterscheidung, die hier eine Rolle spielt, bezieht sich tatsächlich auf das Überleben. Das heißt, in diesen Kriegs- oder von mir aus auch Krisensituationen ist es so, dass unterschieden wird zwischen denen, die unsere Existenz sichern und denen, die unsere Existenz gefährden oder vermeintlich gefährden. Das sind dann die anderen. Das heißt, wenn von einer bestimmten Gruppe eine Bedrohung ausgeht, nochmal der Hinweis, das kann auch sein, dass diese Bedrohung nur subjektiv empfunden wird. Die muss gar nicht konkret da sein. Dann empfinde ich die Mitglieder dieser Gruppe, dieser anderen Gruppe, nicht als Lebende, sondern als Lebensgefahr. Genau diese Bewegung, in dieser Bewegung steckt dieser Fehler, den wir immer wieder begehen, wenn wir davon ausgehen, dass unser Überleben, das Überleben dieses Wirs vom Krieg abhängt. Diese Bewegung passiert ziemlich oft in Momenten, in denen Souveränität oder politische Legitimation ein Thema ist oder ein Thema sind. Ich war ja bei der Ukraine eigentlich. In meiner Wahrnehmung ist genau das auch ein ausschlaggebendes Moment, dass die Ukraine, die Regierung in Kiew, aber auch die Regierung in den selbsternannten Volksrepubliken Legitimationsprobleme haben. Also es ging sozusagen damit los, dass der Osten des Landes die gewählte Regierung nicht anerkannt hat. Und wie geht Legitimation? Noch dazu habe ich schon mal eine Folge aufgenommen, im Vorgedacht-Podcast, diese Zwischenrufe zur Macht. Insbesondere hier die dritte Folge dazu. Wie geht Legitimation? Ja, das geht halt entweder über die Geschichte. Wichtig ist das Blut, ne? Blutslinien, ich muss mich auf irgendwas berufen. Oder Legitimation geht halt übers Schwert. Und derzeit wird ganz offensichtlich Politik mit dem Schwert gemacht, beziehungsweise mit schwerem Kriegsgerät. Und mit dieser Frage nach der Legitimation verbindet sich natürlich auch die Frage nach dem Wir. Ja, das hängt zusammen. Also wer ist denn dieses Wir, die Ukraine? Wer ist dieses Wir der selbsternannten Volksrepubliken oder das Wir der Krim? Aber auch, wer ist denn das Wir von Europa bzw. der EU? Und wer ist das Wir Russland? Und wer sind die jeweils anderen? Und daran schließt sich natürlich an, welche Konsequenz hat dieses Anderssein? Ne? Also welche Konsequenz hat das, wenn es um Legitimation geht? Welche Konsequenz hat es, wenn es um Überleben geht oder um angenommenes Überleben? Und natürlich die Frage, bin ich irgendwie verantwortlich? Und genau mit diesen Fragestellungen mag ich mich auseinandersetzen. Das mache ich jetzt nicht mehr in dieser Folge, sondern in den anschließenden. Und ich mag einfach mal schauen für die Ukraine, welche Geschichten werden dann da erzählt und welches Wir wird dann da konstruiert in Abgrenzung zu welchem anderen. Bis dahin, vielen Dank erstmal für eure Geduld. Ich mache das sonst nicht, aber diesmal ganz besonderen Dank an Robert und an das Reflecting Team, was mir sehr, sehr geholfen hat, gar nicht inhaltlich, aber allein, was das Veröffentlichen jetzt endlich mal angeht. Und ich freue mich auf die nächste Folge.